Hin und wieder habe ich die Möglichkeit, mit einer Mitfahrgelegenheit zu fahren. Und das sind für mich immer ganz besondere Zeiten, weil man sitzt mit diesen Menschen nur für 3-4 Stunden zusammen und danach sieht man sie nie wieder. Und ich mache mir dann auch immer so ein bisschen einen Druck, weil ich weiß, diese Menschen brauchen Jesus, wenn sie gerettet werden wollen. Und ich bin derjenige, der Jesus kennt und ihnen von ihm erzählen kann. Und dann sitze ich da eine Stunde, anderthalb und leide und bete. Aber irgendwann war es auch gestern so weit, dass ich dann diese Männer, drei junge Männer ansprechen konnte, auf den Glauben hin. Der eine war Muslime, mit ihm sprach ich relativ leicht. Aber dann wandte ich mich auch an die zwei, die vorne saßen und sagte: Und Männer, wie sieht's mit euch da vorne aus, mit eurem Glauben an Gott? Ausgetreten. Ich sag: Moment mal. Was hat denn das bitte jetzt mit meiner Frage zu tun? Stimmt eigentlich. Sagt, der Glaube an Gott hat doch erstmal zwingend nichts mit der Bibel oder mit der Kirche und dem Austritt zu tun. Ja, stimmt. Und dann sprachen wir so und der Daniel, der Pfarrer, der sagte dann irgendwann etwas, was mich doch ziemlich auch erstaunt hat, weil er sagte: Ey, ich finde das eigentlich richtig cool, wenn Menschen so einen persönlichen Gott haben. Wenn die wissen, da ist jemand, mit dem kann man leben und der ist da und so. Es ist ein angenehmer Gedanke. Und ich sitze dahin und denke: Mann, genau so ist es bei mir. Und genau darüber möchte ich morgen früh mit eine Predigt bringen. Und das habe ich auch erlebt und das möchte ich auch heute weitergeben. Vor zwei Wochen erst habe ich diesen persönlichen Gott erlebt. Ich erlebe ihn eigentlich, können wir ein bisschen runterdrehen. Ich erlebe ihn eigentlich jeden Tag, aber vor zwei Wochen befand ich mich in einer Situation, die war ausweglos. Ich war ohne Hoffnung, da waren gewisse Pläne, die uns zerstört wurden, eine Krankheit mit ungewissem Ausgang, eine Familie, die versorgt werden will und wie soll das geschehen? Und da baute sich so ein Berg von Sorgen vor mir auf. Und dann spazierte ich so am Morgen über die Felder und hatte dieses Wort dabei, die Bibel. Und dann nehme ich mir immer wieder Psalmen vor, die ich schon mal auswendig gelernt habe. Und die bete ich dann durch. Und so kam ich zu einem Psalm, den ich heute Morgen euch näher bringen will. Der Psalm 25. Und der sprach mir so sehr aus dem Herzen. Und ich glaube, er möchte auch heute Morgen einigen vielen von uns aus dem Herzen sprechen. Darin finden wir nämlich einen Mann beschrieben, der genauso in einer auswegslosen Situation sich wiederfindet und er tut das einzig Richtige, was angepasst, angemessen ist und er vertraut Gott. Und ich möchte diesen Psalm 25 jetzt am Anfang mal lesen. Und dort betet David: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich jauchzen. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Deine Wege, Herr, tue mir kund. Deine Pfade lehre mich. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag. Denk an deine Erbarmungen, Herr, und an deine Gnadenerweise, denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und seinen Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend und meine Mühsal und vergib mir alle meine Sünden. Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind. Mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Bewahre meine Seele und rette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Erlöse Israel, Gott, aus allen seinen Nöten. Soweit die Worte der Heiligen Schrift und das Gebet von diesem Mann, dem David. Und ich möchte kurz erklären, was es hier mit diesem Psalm auf sich hat. Es handelt sich bei diesem Psalm um einen sogenannten Akostichon. Das ist eine Stilform, in der werden die einzelnen Verse begonnen mit den Buchstaben des hebräischen Alphabets, so fortlaufend. Also der erste Vers beginnt mit dem Buchstaben A für Aleph und dann B für Bet. Und so geht es weiter bis zum Vers 22. Es gibt zwei Unregelmäßigkeiten, aber es gibt einige Psalmen, die sind so aufgebaut. Ein Vers, ein Buchstabe entsprechend dem Alphabet. Und wir müssen uns fragen, was hat dieser Psalm für einen Hintergrund? Es gibt viele Psalmen, da kann man am Anfang lesen, worum es sich dabei handelt, so einleitende Worte, aber hier finden wir es nicht. Und hier müssen wir ein wenig vermuten, worum es sich hierbei handelt. Wir sehen, der David ist hier von Feinden umgeben, ziemlich bedrängt, ziemlich am Ende und ausweglos. David hat in seinem Leben einige Feinde, aber zwei große prägende Feinde. Und das waren einmal der König Saul am Anfang seines Dienstes, so in seinen jungen Jahren. Und dann später, und das ist, glaube ich, der viel schlimmere Punkt für den David, sein eigener Sohn Absalom wendet sich gegen ihn und möchte ihn eigentlich umbringen. Und ich glaube, dass wir hier diese Situation vorfinden. David musste die Königsstadt verlassen, weil sein Sohn einen Putsch begangen hatte. Das müssen wir uns mal vorstellen. Und jetzt war dieser edle König am Fliehen und hatte nur noch eine kleine Schar von Anhängern. Und ein ganzes Volk war gegen ihn und sein eigener Sohn wollte ihn umbringen. Und jetzt sitzt dieser König irgendwo, wird versorgt mit Essen von Leuten, die ihm helfen. Und befindet sich jetzt hier in dieser Situation. Sein eigener Sohn möchte ihn umbringen. Und wenn wir das uns in Erinnerung rufen und das vergleichen mit den Problemen, die wir manchmal haben und wo wir verzweifelt sind, dann können wir es messen mit dem, was David erlebt hat und merken, hey, David, du hast doch schon ein bisschen Schlimmeres erlebt und auch du hast noch auf Gott vertraut. Ich möchte es auch. Und dazu möchte ich uns einladen, das ist hier eine Extremsituation, die David erlebt. Und ich möchte das nicht kleinreden, was wir erleben an Nöten und Schwierigkeiten. Zugegeben, wir haben keine Feinde, die uns das Leben nehmen wollen. Aber auch in unserem Leben gibt es Dinge, die uns wie Feinde erscheinen. Eine finanzielle Situation, die sich nicht löst, eine Ehe, die irgendwie nicht weitergeht und der Ehepartner ist vielleicht unser Feind. Oder da ist die Krankheit, die uns angreift, wie unser Feind. Und da bauen sich alle möglichen Schwierigkeiten und Probleme auf und die möchten uns kaputt machen. Und vielleicht sind wir gerade heute Morgen richtig am Ende und zerstört am Boden, wie David hier in diesem Psalm. Aber dann gibt es einen Punkt und den möchte ich behandeln, nämlich wenn du dich an diesem Punkt befindest, dann können wir hier ein paar Dinge lernen von David. Und ich überschreibe die Predigt also mit diesem Thema, wenn du ohne Ausweg bist. Also wenn du richtig am Ende bist, zerschmettert am Boden und nicht mehr weiter weißt. Wenn die Feinde um dich herum mächtig sind, wie auch immer die aussehen. Wenn du elend bist und jammerst und einsam bist. Und all diese Worte gebraucht David hier. Ich bin einsam und elend. Und im Luther heißt es im Vers 17, die Angst meines Herzens ist groß. Hier leidet ein Mann an der Situation. Aber die entscheidende Frage ist, wie geht er mit dieser Situation um? Und dazu können wir eines lernen. Und der erste Punkt für uns, wenn du ohne Ausweg bist, dann wende dich an den Herrn. Und schau nicht auf das, was um dich herum an Schwierigem ist, sondern tu das einzig Richtige, was David hier am Anfang macht, nämlich zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Luther sagt, Herr, nach dir, Herr, verlangt mich, mitten in all dem Elend, in dem ich mich befinde, Gott, ich möchte dich erleben. Ich wende mich an dich. Und dann sagt er weiter, auf dich, Gott, hoffe ich. Gott, ich gebe nicht auf, mit dir zu rechnen. Ich möchte dich jetzt in meiner Not erleben. Und das macht David den ganzen Psalm durch. Und dieser Psalm hat ein Element, er lässt sich eigentlich nicht schön gliedern. Immer wieder ist der David am Hoffen und am Beten und am Bitten. Aber das zeichnet diesen Psalm aus. Dieser Mann hofft und wendet sich an Gott und hat nur eine Bitte: Lass mich nicht zu Schanden werden. Das bittet er am Anfang und das bittet er am Ende. Und was bedeutet das? Damit bittet eigentlich Gott, lass diese Sache nicht böse enden. Ich gehöre doch zu dir. Du hast doch mit mir eine Geschichte begonnen. Und ich bitte dich, lass nicht zu, dass die Menschen am Ende auf mich schauen und sagen, schaut euch den an. Der hat auf Gott vertraut, aber er hat ihn im Stich gelassen. Und das darfst du auch Gott bitten. Herr, lass nicht zu, dass mein Vertrauen in dich enttäuscht wird. Und genau das nächste betet er dann auch in Vers 3. Denn alle, die auf dich vertrauen, die werden Erfüllung finden und denen wird geholfen werden. Und David wendet sich dann weiter in dem Herrn und sagt, Herr, denke doch an deine Güte und an deine Gnade. Manchmal ist es ja so, dass wir vergessen, wer Gott überhaupt ist und er ist irgendwie in unserem Leben gar nicht mehr da. Und dann dürfen wir ihn erinnern und sagen, Herr, denk doch an das, was du schon in meinem Leben getan hast. Und handle doch wieder so. Handle doch entsprechend deinem Charakter. Das betet David hier und betet das von ganzem Herzen. Gott, komm, lass uns doch mal schauen, was du schon getan hast. Und dann tu es wieder. Also wende dich an den Herrn, wenn du ohne Ausweg bist. Und dann als nächstes, begib dich in seine Schule. Das zeichnet den Psalm hier aus. David spricht immer wieder von den Begriffen, lehre mich, unterweise mich, lehre mich. Das Leben mit einem persönlichen Gott bedeutet es, in seiner Schule zu sein. Und bedeutet es, zu lernen und zu lernen und zu lernen. Vertrauen zu lernen, Gehorsam zu lernen, Treue zu lernen. Und das hört nicht auf. Und David weiß, er ist in dieser Situation und er möchte die Lektionen lernen. Und er betet dann hier in Vers 4, deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Das heißt, er bittet Gott, hilf mir zu verstehen, diese Dinge einzuordnen. Hilf mir, mit den Nöten umzugehen, in denen ich mich befinde. Und zeig mir einen Weg aus der Not. Und das habe ich auch gebetet vor 2 Wochen, als ich mich in dieser notvollen Situation befand und ich befinde mich da noch immer drin. Da bitte ich das und das mache ich zu meinem Gebet. Herr, zeig mir einen Weg. Zeig mir den Weg, den du mit mir da durchgehen willst. Da kommen Menschen, die haben alle möglichen Ratschläge für uns in den Nöten, in denen wir uns befinden. Aber es geht nicht um die Ratschläge der Menschen, sondern es geht darum, dass wir Gott und seine Gedanken in den Nöten verstehen und diese lernen. Und dann weiter kommt dieser Gedanke vom Lernen auch wieder in Vers 8 vor. Und dort betet David, gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Er leitet die Demütigen in dem Weg. Gott möchte in der Not, in der wir uns befinden, uns einen Weg zeigen und zeigen, wer wir sind. Und wenn wir als Demütige daherkommen, und das ist hier der David, der sich demütig erkennt, wer er ist als ein Sünder, der schuldig ist vor Gott und der versteht, dadurch möchte Gott ihn auch leiten. Und stolze Menschen werden im Leid bitter. Aber demütige Menschen finden einen Weg raus aus dem Leid. Und das möchte Gott, dich durch das Leid demütigen und dir einen Weg raus zeigen. Also begib dich in diese Schule Gottes und nimm sie an und bitte Gott täglich, lehre mich, was du mich lehren willst durch die Not, in der ich mich befinde. Und dann als dritte Lektion, wenn du ohne Ausweg bist, erkenne dein größtes Problem. Das beeindruckt mich hier beim David. Wir selber, wir finden das Problem ja immer bei den anderen. Bei den Umständen oder bei den schlimmen Menschen, die uns wehtun. Aber David tut das hier nicht. Zumindest nicht hier am Anfang, sondern er sieht das Problem gar nicht bei den Umständen, sondern er bittet: Herr, an die Sünden meiner Jugend denke nicht. Und dieses Gebet von um Sündenvergebung, das kommt dreimal vor. Hier in Vers 7 und dann weiter noch in Vers 11 und dann noch in Vers 18. Immer wieder dieses Gebet. Der David weiß, sein größtes Problem ist nicht die Not, in der er sich befindet. Und dein größtes Problem ist auch nicht die Situation, in der du dich befindest, sondern dein größtes Problem ist deine Schuld. Und David möchte vor allem, dass dieses Problem gelöst wird. Und so bittet er darum. Und wenn er hier betet, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, dann brauchen wir nicht daran denken, dass David so eine schlimme Jugendzeit hatte und diese möchte er vergeben haben. Ich meine, manche von uns haben vielleicht auch eine schlimme Jugend hinter sich mit vielen Sünden. Aber ich glaube, es ist eher so ein Bild oder eine Beschreibung für: Herr, vergib mir alle meine Sünden, auch die, von wo ich noch klein war und die sich durchgezogen haben bis jetzt in mein Leben. Ich weiß nicht, ob wir das wissen, wie viel Schuld wir eigentlich auf uns geladen haben im Vergleich zu diesem Gott. Ich meine, wir sind Christen, wir sündigen doch nicht mehr. Sündigen tun die Menschen in der Welt, die bösen Prostituierten und Drogenabhängigen und Verbrecher im Gefängnis. Aber wir doch nicht. Aber ich glaube, wenn wir demütig sind und den heiligen Gott erkennen, dann müssen wir die Schuld erkennen. Und wir brauchen nicht so selbstgerecht auftreten und denken: Ach, wir haben doch gar nicht so viel schlecht gemacht. Die richtige Einstellung ist es: Herr, ich habe Schuld und ich möchte, dass du sie mir vergibst und mich reinigst und heiligst jeden Tag neu. Und ich möchte fragen: Ist das Problem deiner Schuld gelöst heute Morgen? Hast du schon begriffen, wie groß deine Schuld eigentlich ist vor diesem Gott? Und hast du schon begriffen, dass Gott Jesus gesandt hat, um das Problem deiner Schuld zu lösen? Du kannst heute Morgen frei werden von deiner Schuld. Das ist hier ganz wichtig, dass wir das aber auch immer wieder als Christen, denen schon vergeben ist, begreifen: Ich brauche Vergebung. Erkenne dein größtes Problem. Und dann als vierten Punkt, fürchte nur den Herrn. Das ist hier David und das hat mich auch angesprochen, als ich letztens dann unterwegs war in Vers 12. Wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen und den Weg wählen, den er gehen soll. Und niemandem anderen? Nicht den Leuten, die sich fürchten vor den Problemen, vor der Krankheit oder dem Bankkonto oder den Menschen oder dem fehlenden Ansehen oder dem Versagen oder was auch immer. Wir fürchten so viele Dinge und möchten dann einen Weg daraus finden. Aber den wirklichen Weg daraus finden wir nur, wie es hier heißt, wer den Herrn fürchtet. Ihn zu fürchten über allem und nicht die Probleme, die uns Angst machen, das ist eine Lösung. Wenn wir ohne Ausweg sind, dann finden wir hier das, worum es geht. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und ihnen zeigt er seine Geheimnisse und seine Pläne. Das möchte ich für mich von ganzem Herzen, vor allem anderen, ihn zu fürchten und nicht zu schauen auf die ungewisse Zukunft und die ungewisse Krankheit und alles Mögliche. Sondern: Herr, ich fürchte dich und du wirst dich kümmern. Also handle du. Und dann als fünften Punkt, wenn wir ohne Ausweg sind, das macht David dann auch hier so deutlich in Vers 15, wohin geht die Blickrichtung? Er fürchtet nicht die Probleme, sondern den Herrn und deswegen dann in Vers 15, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Das ist für mich so ein ganz eindrückliches Bild. Da sind die Nöte und Probleme, in denen wir uns befinden und in denen du dich gerade befindest, und sie sind wie ein Netz, in dem du gefangen bist. Deine Füße, die hängen da drin und du kommst da nicht raus. Aber die Blickrichtung ist die, die dich rettet, und die ist die nach oben auf den Herrn, und das tut David hier. Er schaut auf den Herrn, und das finden wir immer wieder im Psalm beschrieben, wie das den Betern hilft. Und auch im Hebräerbrief, wo der Schreiber die Menschen helfen will, Jesus und seine Bedeutung zu erfassen, er sagt, Leute, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Meine Frau und ich, wir haben uns zur Gewohnheit gemacht, ein Lied zu singen, wenn wir uns in solchen Nöten befinden. Und das ist auf Englisch und geht folgendermaßen. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful faith. And the things on earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Richte deine Augen auf Jesus, schaue vollständig in sein wunderbares Angesicht und die Dinge dieser Erde werden verblassen im Lichte seines herrlichen Angesichts. Und das ist die Lösung, dass wir auf den Herrn schauen und von ihm erwarten, rette mich. Du hast mich schon gerettet, aber rette mich auch jetzt aus den Nöten, in denen ich mich befinde. Und dann als letzten Punkt noch, wenn du ohne Ausweg bist, dann höre nicht auf zu hoffen. Heute Morgen hatte ich so ein Anliegen darum, dass du das verstehst. Und wenn du schon Jahre in dieser Not steckst, in der du dich jetzt befindest, und wenn du da immer noch nicht rauskommst, dann höre auch heute nicht auf zu hoffen. Und mach damit weiter. Und Gott wird kommen zu seiner Zeit und dich retten. Am Ende von Vers 22 endet dieses Gebet irgendwie komisch. Und dort betet David, erlöse Israel, Gott, aus allen seinen Nöten. Und dieses persönliche Gebet von einem Mann, der ringt mit einem persönlichen Gott und der sein Vertrauen nicht verliert, wird hier am Ende zu einem umfassenden Gebet für Israel und auch für dich. Erlöse. Und dann setzt dein Name ein, Gott, aus allen meinen Nöten. Die Frage ist, warum haben wir überhaupt Grund, auf diesen Gott zu vertrauen? Danny, nenn mir bitte einen Grund, könntest du sagen. Warum soll ich dir zuhören und glauben, dass dieser Gott wirklich tragfähig ist und mein Vertrauen nicht enttäuscht? Und die Antwort ist nichts anderes, als dass wir dieses Gebet nicht richten an irgendeinen entfernten Gott, sondern an einen persönlichen Gott, der in der Person von Jesus Mensch geworden ist, einer von uns. Und er ist hier auf dieser Erde gewandelt. Und das Besondere an diesem Herrn Jesus ist, dass er all das durchgemacht hat, was wir an Nöten durchmachen. Jesus wurde verraten von seinem engsten Freund, nämlich von Judas. Er wurde verlassen von seinen Freunden. Und am Ende war er einsam und sah dem Tod entgegen. Und Jesus hat all das durchgemacht, um mit uns mitzufühlen. Und er hat in all der Not und Verlassenheit, in der er sich befand, eines getan, nämlich vertraut. Und es hat ihn ans Ziel gebracht. Und Jesus möchte das auch von dir. Er hat es dir vorgemacht und lädt dich jetzt ein, durch seine Kraft ihm zu vertrauen, dass er dein Vertrauen nicht enttäuschen wird. Und dazu lade ich dich ein. Wir haben heute eine kürzere Predigt, aber am Ende möchte ich, dass wir diese Sache, das Vertrauen in Gott, jeder für sich persönlich mit dem Herrn abmacht. Und ich lade ein, dass wir jetzt unser Haupt beugen und unsere Augen schließen und uns verinnerlichen, wo in unserem Leben haben wir Grund, neu zu vertrauen. Wo sind wir gerade in einer Not, wo wir wissen, ich muss neu vertrauen. Ich muss da weitermachen. David sagt, nach dir, Herr, verlangt meine Seele. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Und jetzt geh mal in deinem Geiste den Bereich in deinem Leben durch, wo du verzweifelt bist und wo du Rettung erwartest. Und ich sage dir jetzt, Jesus wird deine Situation lösen. Wir haben den Wochenspruch gehört, der gesagt hat, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und du fühlst dich vielleicht wie ein glimmenden Docht. Da ist kaum noch Leben, kaum noch Hoffnung. Aber er möchte dich neu anfachen. Du fühlst dich vielleicht angeknickt und kaum noch mit Leben erfüllt. Und er möchte auch dich wieder zu einem blühenden Halm machen. Und ich sage euch, Jesus ist jetzt da. Er ist hier. Und er kennt deine Not und deine Last. Und er möchte sie dir nehmen. Wie auch immer sie aussieht. Wir haben einen Erlöser. Und das hat der Daniel leider nicht verstanden, der jetzt erfahrbar ist. Und er ist für dich erfahrbar. Und ich möchte jetzt für dich beten in deiner Not, wo du neu vertrauen lernen musst. Vater, von ganzem Herzen danke ich dir, dass du ein vertrauenswürdiger Gott bist. Und du siehst die Not, in die wir hineinkommen und in der wir uns vielleicht gerade befinden. Vielleicht sind wir elendig am Boden zerstört und ohne Ausweg. Und ich bete darum, du siehst die Last und die Nöte, das Leiden, die Feinde, die Krankheit, die Probleme, die uns kaputt machen wollen. Aber ich bete so von Herzen, Herr, dass wir neu vertrauen lernen. Und dass wir hier herausgehen und sagen, und ich hoffe weiter. Ich weiß, die Probleme werden sich nicht lösen, wenn wir hier aus diesem Gottesdienst gehen. Die Krankheit wird immer noch da sein und die Probleme und Schwierigkeiten. Aber du bist auch da und von ganzem Herzen hilf und rette du und zeig du, dass du ein treuer Gott bist. Amen.